Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und dazu begrüßt sie Ulrike Timm gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Ellen Blumenstein, Kuratorin. Als Ausstellungsmacherin hat sie schnell viel Beachtung gefunden. Jetzt soll sie einen ganzen Stadtteil kulturell mitgestalten, nämlich die Hamburger Hafen City. Guten Morgen, Frau Blumenstein.
Guten Morgen.
Die Hamburger Hafen City ist ein ziemlich neuer Stadtteil. Bisschen aus dem Boden gestampft. Das Zentrum ist die Elbphilharmonie. Haben Sie schon einen Lieblingsplatz?
Ja, ich habe einen ganz tollen Ort, wo ich arbeite. Und zwar ist das ein altes Seebäderschiff. Das heißt, es war eine Personenfähre, die zwischen Cuxhaven und Helgoland bis vor einigen Jahren die Besucher und die Bewohner hin und her gebracht hat. Und das Schiff heißt Seute Dern und liegt direkt vor der Elbphilharmonie. Das heißt, wenn ich morgens zur Arbeit gehe, schaue ich auf das neue ikonische Gebäude, auf die Konzerthalle Hamburgs.
Und arbeiten auf dem Schiff.
Genau.
Jetzt bekunde ich ganz offen meinen Neid. Der Arbeitsplatz unseres Gastes, der Kuratorin Ellen Blumenstein, ist die Hamburger Hafen City. Seit ein paar Wochen. Sie soll sich um das kulturelle Leben in diesem Stadtteil kümmern. Nun hat die Hafen City die Elbphilharmonie und da hat sich wirklich in kürzester Zeit unglaublich viel kulturelles Leben etabliert. Es ist ein richtiger Leuchtturm, ein Wahrzeichen der Stadt. Braucht es denn da noch viele Türmchen drumherum, Frau Blumenstein?
Ich mache eigentlich, glaube ich, das Gegenteil. Ich baue keine weiteren Türmchen, sondern ich kümmere mich um Strukturen langfristig. Und eine ganz kleine Korrektur, ich bin schon seit einem Jahr da.
Mhm.
Aber da das erste Mal ist, dass es so eine Art von Job überhaupt gibt, habe ich natürlich viel Zeit damit verbracht, mir zu überlegen, was kann das eigentlich genau sein? Weil Sie sagen ja richtigerweise, die Elbphilharmonie ist sehr präsent und bringt schon sehr viel Kultur in die Hafen City. Das heißt, ich habe mich um Programme gekümmert, um Partner, um eine Infrastruktur, um die Frage, wie bekommt man ein Budget? Weil wenn man in einem Stadtteil arbeitet, braucht man eine ganz andere Form von Geld und aber auch eine andere Form von oder eine andere Arbeitsweise, als wenn man in einem klassischen Museum arbeitet.
Das klingt nach Schreibtisch, selbst wenn er auf dem Schiff ist und viel Telefonaten.
Nee, das Gegenteil. Das klingt nach, man lädt ganz viele Leute auf das Schiff ein und trifft sich dort und spricht darüber, was man denkt, was gut wäre für diesen Stadtteil. Und Sie haben es ja selber gesagt, der Stadtteil ist eigentlich aus dem freien Feld entstanden, weil die Hafen City ist auf dem ehemaligen Freihafen, also dem Zollfreihafen von Hamburg gebaut worden. Und ein neuer Stadtteil oder ein Stadtteil entwickelt immer eine eigene Identität und auch Atmosphäre. Aber wenn fast alle Gebäude neu sind, dann kann es da durchaus Unterstützung brauchen. Und dazu hat mich eigentlich ausnahmsweise gerade mal nicht die Kulturbehörde, sondern die Stadtentwicklung beauftragt.
Und ja, wenn Sie mithelfen wollen, eine Stadt zu entwickeln, dann haben Sie ja auch einen Traum, wie das vielleicht sein soll. Welchen Traum haben Sie?
Mein Traum ist, dass dieses Experiment, dass man Kultur, und zwar nicht nur bildende Kunst, sondern alle möglichen Formen von Kultur, und damit meine ich nicht nur die Sparten, sondern eben auch ganz neue, oder nicht ganz neue, aber breite, wie würde man sagen, unterschiedliche Formate, möglichst viele Menschen dafür interessieren, was für ein tolles Erlebnis Kultur sein kann und wie sehr Kultur eigentlich einem ans Herz gehen kann.
Können Sie das mal ein bisschen konkretisieren? Ich meine, Sie planen ja die ersten Veranstaltungen im November. Machen Sie uns doch mal ein bisschen neugierig.
Also im November wird das erste Kunstwerk, also wirklich in diesem Fall ein Kunstwerk, eröffnet. Und zwar ist das ein überdimensionaler Smiley aus Stahl. Und der Smiley hat einen Durchmesser von 5 Metern und wird auf der Kibbelstegbrücke stehen. Und die Kibbelstegbrücke ist der älteste Zugang oder die älteste Verbindung zwischen der Innenstadt, der Speicherstadt und der Hafen City. Und dieser Smiley ist von 3 Künstlern entwickelt worden. Julius von Bismarck, Benjamin Maus und Richard Wilhelmer. Und der kann seine Stimmung ändern.
Und wie endet da die Stimmung? Wonach richtet er sich?
Also er hat nicht nur ein Stahlgerüst, sondern er hat auch wie jeder Smiley Augen und einen Mund. Und die sind angeschlossen an Motoren. Und diese Motoren sind angeschlossen an eine Software, die von Kameras, die in der Hafen City installiert sind, die Stimmung in den Gesichtern der Menschen auslesen können. Das heißt, sie wissen nicht, wo die Kameras stehen, aber die lesen nicht Gesichter, also keine klassische Überwachungssoftware, sondern die lesen an 5 Punkten im Gesicht, lächeln die Menschen, sind sie traurig, gucken sie neutral. Und diese Stimmung überträgt die Software, die vor einigen Jahren mal mit dem Fraunhofer-Institut entwickelt wurde, auf den Motor im Smiley. Und darauf reagiert der Smiley. Und der Smiley hat Neonröhren. Das heißt, gerade wenn es dunkel wird, ist es besonders schön, weil der dann wirklich in die ganze Stadt oder in diese ganze Umgebung hineinleuchtet. Und Sie können sehen, wie die Menschen in der Hafen City drauf sind.
Und Sie hoffen, dass er viel lächeln wird.
Ja, und wenn er nicht lächelt, dann sagt das ja auch was. Aber ich vermute mal, dass es, also je nach Wetter, ne, wir wissen ja alle, in Hamburg regnet es auch gern mal, dass das mit dem Wetter zu tun hat, aber vielleicht auch damit, wo welche Kameras gerade die meisten Besucher haben.
Aber das ist schon ein Beispiel, wo alles zusammenkommt, nicht? Ein relativ großes skulpturales Objekt, dass es keine Überwachung ist, mussten Sie gleich dazu sagen, mussten Sie vielleicht auch gleich ein bisschen verteidigen.
Haben alle immer sofort Angst davor, genau.
Ja, er soll Menschen spiegeln. Ich fand den Ort interessant, Kippelstegbrücke. Heißt das, der bewegt sich mit, oder?
Das ist eine gute Frage, das hätte ich mal recherchieren sollen. Also die Hamburger kennen die Kippelstegbrücke, weil die ist...
Ich bin Hamburgerin, ich kenne sie nicht, deswegen dachte ich sofort, sie ist okay. In Bewegung.
Naja, es gibt zwischen der Innenstadt und der Speicherstadt gibt es eine ganze Reihe von Brücken. Also alle 2-3 Blocks sozusagen gibt es eine Brücke und die Kippelstegbrücke ist eben die älteste. Und die hat mehrere Etagen. Das heißt, wenn zum Beispiel aus der Innenstadt Besucher oder auch Hamburger zu Fuß Richtung Wasser laufen, kommen die ganz, ganz häufig über die Kippelstegbrücke drüber.
Ach so, das ist also ein Ort, wo einfach ganz automatisch viele Leute kommen und sie hoffen dann, dass die ja stehen bleiben, zurücklächeln, erstaunt sind. Das ist ja auch ein Kunstwerk, Naturwissenschaften sind drin. Sie sagten, die Software hätte das Fraunhofer-Institut entwickelt. Spiegelt das so ein bisschen Ihren Kunstbegriff, Ihren Kulturbegriff wider in besonderer Weise?
Ja, also die Frage hilft mir sehr, weil das ist eigentlich etwas, was mir wichtig ist, weil ich bin ja nun seit 20 Jahren im Kunstbetrieb tätig und es gibt ganz viel Kunst, die man eigentlich nur versteht, wenn man selbst im Betrieb tätig ist. Und das ist Kunst, die man, glaube ich, die einem sowohl am Herzen liegen kann, weil sie komplexe Fragen aufwirft, also nach vielleicht auch nach Überwachung im öffentlichen Raum, aber dadurch auch darüber, wie man öffentlichen Raum oder wie man Menschen im öffentlichen Raum sichtbar machen kann. Aber sie ist auch direkt eingängig. Also man sieht den auch aus der U-Bahn und von der Straße. Also ganz viele Menschen werden den wahrnehmen.
Und jedenfalls was ganz anderes als diese Kunst im öffentlichen Raum aus den 70ern, wo vor meiner Schule dann plötzlich ein Quadrat und eine Kugel auftrat. Und gut, die standen dann da so rum.
Genau. Man kann das hübsch finden, aber es bringt einen, wenn man sich nicht mit Kunst beschäftigt, eher nicht zum Nachdenken. Und der Smiley tut das bestimmt.
Trotzdem, wenn man so ein Gebäude hat wie die Elbphilharmonie Zentral, die ja auch wirklich angenommen wird von den verschiedensten Menschen, erstaunlich eigentlich nach dem Skandal um den Bau zu Beginn, dimmt dieses Riesending nicht alles um sich herum automatisch runter?
Die Elbphilharmonie oder der Smiley?
Nee, die Elbphilharmonie, dass man da einfach immer ein bisschen im Schatten steht.
Ja, also das ist das klassische Problem von so ikonischen Gebäuden. Die sind einerseits toll, weil sie sehr viele Menschen anziehen und tatsächlich auch, wenn man sich anschaut, die nächste U-Bahn-Station zur Elbphilharmonie ist der Baumwall. Das ist eine ganz wichtige U-Bahn-Station und an dieser U-Bahn-Station kommen unglaublich viele Menschen an und das sind so ungefähr 5 Minuten zu laufen. Und zwischen dem Baumwall und der Elbphilharmonie ist immer Betrieb. Bei jedem Wetter, morgens und nachts, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber wenn Sie 2 Blocks weitergehen, ist plötzlich niemand mehr da. Und das ist so ein klassisches Begleitphänomen von so einem tollen Gebäude, dass eben die Menschen nicht das, was drumherum auch passiert oder was drumherum auch da ist, das also ein bisschen in Vergessenheit gerät, weil es einfach nicht so viel Aufmerksamkeit zieht.
Es gibt plötzlich tote Winkel
in
einem ganz belebten Ort.
Genau.
Lange noch nicht fertig mit Ihrer Aufgabe in Hamburg als Kuratorin der Hafen City ist unser Gast Ellen Blumenstein. Die Stadt aber, Frau Blumenstein, die kannten Sie schon mal ganz gut. Sie haben da studiert, kommend aus Witzenhausen, was nicht so sehr groß klingt. Wo liegt das?
Witzenhausen liegt in Nordhessen, also zwischen Kassel und Göttingen, direkt im Brüder Grimm Mittelgebirge Märchenland.
Da kommen Sie her, aus dem Mittelgebirge Märchenland.
Genau.
Und wie war das so?
Toll. Also man hat dann immer, wenn man 20 bis 30 ist, hat man immer das Gefühl, das war alles ganz schlimm und man war irgendwie Hinterwäldler und so weiter. Aber Mit ein bisschen Abstand war das eine ganz, ganz tolle Kindheit und auch eine super Art aufzuwachsen.
Mhm. Und dann war es auch gut wegzugehen, oder?
Ja, mit 18 wollte ich unbedingt raus und wollte auch unbedingt nach Hamburg. Und dass das geklappt hat, da war ich wirklich froh.
Mhm. Sind Sie denn von Kindesbeinen an Kunst begeistert, Frau Blumenstein? Ich meine, gab es irgendein Initialerlebnis, das Ihnen sagte, oh ja, die moderne, die zeitgenössische Kunst, das ist mein Ding? Ich meine, studiert haben Sie, ich sag's mal böse, was mit Medien, Literatur, Musikwissenschaft und Kommunikation. Ja. Das stört sich ja nicht, ist aber auch nicht zwingend, dann da zu landen. Gab es irgendein Initialerlebnis für Sie?
Ja, also sagen wir so, Kultur war auf jeden Fall immer schon klar. Dass ich keine Naturwissenschaftlerin werden würde, das war früh klar, obwohl ich Physik-Leistungskurs gemacht habe. Aber ich musste im Rahmen meines Studiums in Hamburg, habe ich Journalismus studiert und musste dort Praktika eben nicht nur beim Radio und beim Fernsehen und bei der Zeitung machen, sondern auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Und da habe ich was gesucht und hatte eigentlich kein großes Engagement dabei. Und dann erzählte mir mein Vater, der in Kassel als Architekt den Kulturbahnhof gebaut hat, dass sie einen Praktikumsplatz im Pressebüro der Documenta frei hätten. Und ich so, ja, Documenta, was soll mir das sagen, hat mit mir nichts zu tun. Aber da mir nichts Besseres eingefallen ist, habe ich mich dort beworben und habe den Job bekommen und war danach total geflasht.
Infiziert.
Absolut.
Für die zeitgenössische Kunst. Dann gab es nochmal für die junge Ellen Blumenstein einen Gang zum Arbeitsamt mit dem Wunsch, ich möchte ins Ausland. Einen Gang zum Arbeitsamt, wie ihn wahrscheinlich viele Geisteswissenschaftler irgendwann mal unternehmen, aber nicht mit so weitreichenden Folgen wie bei Ihnen. Was ist da passiert?
Ja, das war eigentlich ziemlich lustig, weil als die Documenta zu Ende war, bin ich nach Berlin gewechselt von Hamburg. Da hatte ich eben 3 Jahre lang studiert und war dann Semester und fand das auch alles super, weil ich dachte, wenn ich nochmal ins Ausland will, dann muss ich das jetzt machen. Und war, glaube ich, 21 oder so und bin, genau wie Sie sagen, zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich will mal ein Praktikum im Ausland machen. Und da gab es die zentrale Arbeitsvermittlung. Ich habe keine Ahnung, ob es das heute noch gibt, aber man konnte sich bewerben und dann hat das Arbeitsamt für einen Praktikumsplatz gesucht. Und ich habe gesagt, ich will irgendwas mit Kunst oder Theater machen. Da war ich noch nicht 100% entschieden. Hauptsache, ich will nach New York. Das wusste ich irgendwie, ohne da jemals gewesen zu sein. Und dann haben die mich ans PS1 geschickt.
Das ist eine der ältesten und einflussreichsten Institutionen für zeitgenössische Kunst. Aber das wussten wahrscheinlich weder der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin noch Sie.
Nee, die haben halt Leute für umsonst Arbeiten gesucht, wie das in der zeitgenössischen Kunst üblich ist, weil es wenig Geld gibt. Und dann haben die mich dahin geschickt. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hingehe. Und war mitten im Zentrum der zeitgenössischen Kunst in New York gelandet.
Haben Sie dem zuständigen Menschen vom Arbeitsamt irgendwann mal später einen Blumenstrauß vorbeigebracht?
Das hätte ich mal machen sollen, da haben Sie recht. Nee, da war ich, glaube ich, noch zu sehr mit mir selbst beschäftigt, um das zu realisieren. Aber das war eine Wahnsinnserfahrung.
Und auch ein Glück, denn Sie haben dort viele einflussreiche Menschen kennengelernt, die dann, so wie wenn man einen Stein anstößt, eine Kette in Bewegung setzten. Und dann landete Ellen Blumenstein irgendwann bei den Kunstwerken in Berlin, ehemalige Margarinefabrik, ein Zentrum fürs Zeitgenössische bis heute. Und sie sollen da erstmal ganz mächtig an den Fenstern rumgewerkelt haben, um was zu verändern. Ich frage mich was anderes, Frau Blumenstein. Als Kuratorin brauchen Sie einen Blick. Und wenn Sie irgendwo sind, in einem bestimmten Raum, in einem bestimmten Licht vielleicht, meldet sich da sofort der Möglichkeitssinn von Ellen Blumenstein. Hier könnte man doch, hier sollte man vielleicht, das wäre doch schick, wenn. Gibt es sowas?
Also ich glaube, das hat eine räumliche und eine thematische und eine visuell-strategische Komponente. Also wenn man als Kuratorin oder auch, Sie wissen das als Journalistin, ist es bei Ihnen genau das Gleiche vermutlich. Man braucht ein Gefühl für Themen, man braucht ein Gefühl für den richtigen Rahmen und man braucht ein Gefühl, wer diese Themen gut oder interessant zeitgemäß kommuniziert. Und ich glaube, was für mich immer wichtig gewesen ist, dass ich Themen oder dass ich Fragen finde, die über den aktuellen Trend hinausgehen. Also die so ein bisschen langlebiger sind als Trends, die man eben im Tagesgeschäft durchgearbeitet werden, weil idealerweise möchte man Projekte machen, die so ein bisschen länger wirken und dadurch auch ein bisschen allgemeiner und ein bisschen weiterreichende Folgen vielleicht im Kopf nach sich ziehen können.
Da ist der Beruf ja im schönen Sinne ein bisschen unbestimmt. Kurator, Curare, jemand, der pflegt und sich kümmert. Sie sind also eine, die pflegt und sich kümmern. Mhm. Wenn Sie das mal beispielhaft verdeutlichen, Sie sagen, ich möchte über den Trend hinausgehen und uns das mal bildhaft machen, worum pflegen und kümmern Sie sich besonders gern?
Ja, Sie haben, glaube ich, eine Ausstellung von mir besucht, die ich im Sommer in Berlin gemacht habe. Und die Ausstellung hieß Das Haus der Sinnsuche. Und das ist im Moment, würde ich sagen, für mich immer noch ein sehr, sehr schönes Bild dafür, was Kultur und was Kunst vielleicht leisten kann. Weil wir wissen, im Alltag ist man einfach, hat man die Zeit nicht und den Raum nicht, um darüber nachzudenken, was das eigentlich soll, als Mensch auf der Welt zu sein und was man mit seinem Leben anfangen möchte. Und ich glaube, dass Kultur und dass auch Kunst ein Ort sein kann, wo man sich auf ganz unterschiedliche Arten mit dieser Frage beschäftigen kann. Und ich glaube, das geht sowohl um das eigene, also um eine Auseinandersetzung mit sich selbst, aber auch damit, was es denn heißt, einfach mit ganz vielen anderen Menschen in einer Gesellschaft zusammenzuleben.
Ich möchte das mal einflechten, das Haus der Sinnsuche, da kam man rein und musste erstmal wie so beim Arzt unheimlich viel Fragen beantworten, angefangen von, welche Armut trifft Sie und wann haben Sie zuletzt Ihr Handy ausgeschaltet? Wie geht es Ihnen, wenn Sie aus Versehen eine IKEA-Tüte geklaut haben? Wie entstehen solche Fragen?
Wir arbeiten immer im Team und das heißt, wir sitzen eigentlich mindestens einen Tag die Woche um einen großen Tisch und reden nur über Dinge, die uns selber passiert sind oder die wir mit dem Thema verbinden. Und das ist, glaube ich, etwas, was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass man immer eine Anbindung an den Alltag und an ganz Dinge, mit denen jeder was anfangen kann, behält. Weil die Fragen werden von alleine komplex. Ich glaube, man muss nicht abstrakt werden, um zu wichtigen und sehr, sehr schwierigen Fragen, die mit dem Leben und mit Philosophie und mit Kunst zu tun haben, zu kommen. Und wenn wir über unsere eigenen Erfahrungen reden und aber auch die Erfahrungen, die wir mit Kunst machen, kommen wir immer zu solchen Verbindungen, von denen wir glauben, dass sie andere Menschen auch ansprechen können.
Wir sprachen eben, Frau Blumenstein, kurz über eine Ausstellung, die Sie in Berlin gemacht haben, die ein bisschen ja, symptomatisch für Ihr Tun ist, Sinnsuche. Da kann die Kunst was beitragen, die Philosophie, die Psychologie, aber auch kluge alte Menschen, die viel erlebt haben. Denen kann man toll über Sinnsuche reden. Ist das Ihre Denkweise als Kuratorin, so einen Stein ins Wasser werfen und dann gucken, wie sich Ringe bilden?
Ja, also Sie haben selber schon gesagt, Curare, Kurator kommt von Curare und das, da geht es auch ums Sorgen. Und die Frage ist, worum sorgt man sich oder um wen sorgt man sich? Und ich glaube, das ist ganz, ganz zentraler Teil dessen, wie ich meinen Beruf begreife. Also ich bin nicht nur diejenige, die sich um die Künstler sorgt und die sich um die Kunst sorgt, sondern ich sorge mich auch um den Besucher, ich sorge mich um die Institution und ich sorge mich vielleicht auch darum, dass es Räume geben kann, in denen diese unterschiedlichen Dinge oder diese unterschiedlichen Personen, Figuren sich begegnen können.
Zugleich muss das ja sichtbar, hörbar, fühlbar werden, nicht nur denkbar, sonst ist es Papier. Ja. Dieser Sprung vom Denken ins Gestalten,
ja.
Wie gelingt der bei Ihnen?
Das ist je nach Anlass immer unterschiedlich, aber ich erzähle Ihnen mal ein Beispiel. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe 5 Jahre die Kunstwerke, haben Sie ja erzählt, in Berlin geleitet und ich habe überlegt, wie kann man anfangen als Kuratorin, die diesen Ort übernimmt. Und das Tolle an dem Ort ist, dass eigentlich jeder, der dort ist, für 5 Jahre meistens dort bleibt und alles quasi prägen kann, was dort passiert für 5 Jahre. Und ich wollte gerne sichtbar machen, dass eben genau diese kuratorische Figur jemand ist, der eine Verantwortung hat, der aber auch sehr, sehr viel entscheidet. Und habe zusammen mit einem Künstler, Ulf Arminde, der mit Sabine Reinberg, eine Schauspielerin und Performerin, ein Kollektiv hat, überlegt, dass wir einen Avatar gestalten. Und zwar einen Avatar der Kuratorin. Und dieser Avatar, eben dargestellt von Sabine Reinberg, hat mit dem Beginn meiner Arbeit eigentlich meine Person verdoppelt. Das heißt, der Avatar war immer dann da, wenn ich nicht da war und hat all diese Gesten ausgeführt, die man so vom Kurator erwartet.
Gab es schöne viele Missverständnisse?
Oh, es gab auch viel Ärger, weil, weil Menschen sich angegriffen gefühlt haben, weil man diese Aufgabe des Kurators so in den Vordergrund gestellt hat. Und für mich war das aber wichtig, um zu zeigen, dass Kunst nicht einfach vom Himmel fällt, sondern dass Kunst oder dass Kultur gemacht wird, dass da ganz viel dahinter steckt und dass da viele Entscheidungen getroffen werden, die man kritisieren können muss, um selber ein Verhältnis dazu zu haben.
Ich dachte spontan, dann rufen Journalisten den Avatar an und nicht die Realkuratorin. Da können ganz große Geschichten entstehen.
Ja, wir haben auch einmal den Avatar eine Teamsitzung leiten lassen und da waren auch alle Mitarbeiter total verstört, weil sie eben nicht wussten, ob sie diesen Avatar als Künstler oder als Kurator adressieren und ob sie das ernst nehmen oder ob sie es als Spiel nehmen sollen. Und das war eine ganz tolle Situation, die unglaublich produktive Missverständnisse oder vielleicht auch produktive Irritationen hervorgerufen hat.
Bei allen Gedankenspielen und Gedankenspielereien, Frau Blumenstein, ist Kunst auch ein Betrieb, ein Geschäft? Sie pflegen ein riesiges Netzwerk. Wann haben Sie zuletzt Ihr Handy aus der Hand gelegt?
Als ich es ausgestellt habe, damit
es nicht klingelt. Das zählt nicht, darum hatten wir Sie gebeten, ich meine davor.
Also inzwischen, das ändert sich ja auch mit der Zeit, inzwischen versuche ich eigentlich, diese Phasen bewusst herbeizuführen. Dass ich zum Beispiel, habe ich gestern einen Freund besucht in Stuttgart und habe einfach einen Tag lang den Computer nicht mitgenommen. Mhm. Und das ist schon eine ganz schöne... Ja, aber das geht, glaube ich, nicht nur den Kuratoren so, sondern allen Menschen. Dieses Technological Detox ist schon irgendwie hart, weil man sich so dran gewöhnt hat, dass man ständig checkt und spricht und denkt und antwortet. Und sich diese Auszeiten zu nehmen und mal einen Tag wirklich gar nirgends dran zu gehen, das ist besonders.
Ich wollte auch noch auf was anderes hinaus. Frau Blumenstein, es ist klar, wer eine Position hat wie Sie, wer praktisch der Knotenpunkt sein will in Gestaltungsnetzwerken, der muss viele Kontakte pflegen, der muss auch wissen, was angesagt ist, der muss die Leute kennen, die Geld bezahlen. Das sind Leute, die wollen auch Geld anlegen, kaufen dann entweder einen Oldtimer oder einen teuren Wein oder eben Kunstwerk. Ist das so eine richtige Glamour-Szene? Auch?
Auch, ja. Also ich als Kuratorin verkaufe ich ja Gott sei Dank keine Kunst. Das ist auch nicht meine Stärke. Also ich könnte Ihnen wahrscheinlich nicht mal, keine Ahnung.
Gebrauchtwagen?
Nee, genau. Ich könnte Ihnen gar nichts verkaufen. aber man ist tatsächlich sehr, sehr stark als eben diese Mittlerfigur in unterschiedlichste Kommunikationsabläufe eingebunden. Also man redet eben sehr viel mit den Künstlern, weil man ja entweder neue Werke gemeinsam herstellt, was jetzt in Hamburg auch nochmal einen starken Fokus hat, weil wir eben in diesem öffentlichen Raum, in diesem Stadtteil schauen, an welchen Knotenpunkten macht es Sinn zu intervenieren. Und das geht nur über Kommunikation.
Aber Sie sagen, man stellt gemeinsam Werke her. Geht es wirklich so weit? Macht der Künstler nicht letztlich dann doch sein Ding?
Naja, das kommt eben darauf an, wie man seine Rolle versteht. Also mein Job ist ja zum Beispiel in der HafenCity ganz konkret dafür zu sorgen, dass vielleicht Schwellen verschoben werden. Anders als in der Institution, wo man weiß, was da drin ist, ist Kunst oder was da drin ist, ist Kultur, ist das in der Stadt ja ein bisschen anders, weil entweder stellen sie halt so ein Quadrat und eine Kugel auf den Platz, dann weiß das irgendwie jeder. Aber mein Interesse oder meine Aufgabe ist vielleicht, auch da produktive Irritationen hervorzurufen. Das heißt, bei dem Smiley ist es vielleicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht mal, ob da jeder denkt, aha, Kunst, oder ob man nicht eben eher denkt, aha, Smiley. Und wenn man, das ist nun ein bestehendes Kunstwerk, das wurde vor einigen Jahren entwickelt, aber wenn ich mit Künstlern arbeite in diesem Raum greife ich schon sehr stark darin ein, also ich arbeite an den Rahmenbedingungen, sagen wir so.
Also es hat auch was von Ping-Pong.
Absolut,
ganz viel.
Sonst würde mir das zu langweilig werden.
Ellen Blumenstein ist unser Gast. Viele Jahre leitete sie die Kunstwerke in Berlin, ein Zentrum für zeitgenössische Kunst. Und der zeitgenössischen Kunst gilt es auch in ihrem Leben, in ihrer Arbeit als Kuratorin. Und Frau Blumenstein, ich habe mir ein Minifilmchen auf YouTube entdeckt. Da wurden Sie zu Ihrem Traum gefragt, was Sie auf der Stelle in der kulturellen Landschaft abschaffen würden, wenn Sie könnten. Und da kam echt ein Statement. Sie sagten nämlich, die Kritik. Gilt das noch?
Das war natürlich eine provokante Zuspitzung, aber Kritik in der Kunst meint eben nicht nur Kunstkritik im Sinne von, man schaut etwas an und sagt hinterher, wie man es fand, sondern Kritik heißt eigentlich, dass ein großer Teil der Kunstproduktion sich so versteht, dass sie gesellschaftliche Verhältnisse kritisiert. Oder aber auch Verhältnisse, es gibt auch die Institutionskritik, dass man quasi nach innen hinein kritisiert. Und für mich ist das halt, im Moment zumindest, hat sich das totgelaufen, weil es extrem langweilig ist, weil man im Moment ja eigentlich schon weiß, was man kritisiert und was dabei rauskommt. Und ich glaube, man muss produktiver arbeiten, man muss, oder Kunst hat die Möglichkeit, was Neues zu schaffen.
Können Sie das mal verbildlichen, wann Sie Kunst womöglich auch nervt, weil so deutlich wird, das wollen uns diese Bilder, Töne, Gestalten, Skulpturen, Klänge sagen und das müssen wir jetzt lernen?
Also ganz provokant gesagt hat mich die letzte Documenta total genervt. Das ist aber, glaube ich, nur ein Beispiel von ganz vielen möglichen, wo man eben durch eine Ausstellung geht und dort ist eben die Kunst als Autorität installiert, die einem erzählt, was schiefläuft in der Welt und was man selber tun muss, damit es da besser wird. Oder wie man sich dazu, oder nicht mal das, was man tun muss, sondern was man denken muss, um auf der richtigen Seite zu sein.
Und dann steht man plötzlich unvermittelt vor drei kleinen Zeichnungen und denkt, das berührt jetzt aber in diesem ganzen Schwall plötzlich mein Herz. Was berührt Ihr Herz, Ellen Blumstein? Die Gretchenfrage.
Ja, das kann man konkret sagen und man kann es abstrakt sagen.
Konkret.
Genau, konkret ist es für mich eigentlich, ist es sowas wie der Smiley. Also es ist etwas, das man nicht plötzlich, das ist gar nicht so sehr überfallmäßig, aber dass es Bilder gibt oder dass es Werke gibt, die einem etwas, was man lange kennt und was man vielleicht auch ganz häufig thematisiert hat, plötzlich mit anderen Augen sieht. Und bei diesem Smiley war es eben so, das ist, man kann da auch bei der Kritik bleiben, weil natürlich geht es auch um Überwachung und es geht darum, wie der öffentliche Raum permanent gescreent wird. Aber dieser Smiley ist auch ein Mittel, sichtbar zu machen, dass man selbst Teil des öffentlichen Raums ist, weil man ja nur als Teil einer Gruppe, die man nicht kontrollieren kann, dort sichtbar wird. Das heißt, wenn der Smiley lächelt und man selber hat schlechte Laune, dann wird man sich überhaupt erst bewusst, dass um einen herum ganz viele andere Menschen sind, die möglicherweise eine andere Stimmung haben. Und dass man anfängt, diesen Raum wahrzunehmen und zu schauen, wie gucken denn diese Menschen, wie geht's denen, was machen die? Und man ist im Alltag so damit beschäftigt, immer eben mit seiner eigenen Laune und mit seinem Alltag zu tun zu haben, dass der Smiley, glaube ich, das Potenzial oder die Möglichkeit hat oder einem schenkt, nicht nur wirklich dieses tolle Bild anzuschauen, weil so ein Smiley, der mit Neon durch die ganze Stadt leuchtet, ist toll. Aber der bringt einen auch dazu, um sich, also aus sich selbst rauszugehen und zu gucken, was um einen rum da ist.
Und auch ein bisschen Leichtigkeit.
Ja.
Und
zu lächeln.
Mut.
Genau.
Ich fand das so bezeichnend, letztes Jahr auf den Skulpturen in Münster, dieser große Skulpturenausstellung, wo rannten die Leute hin? Da, wo sie übers Wasser gehen konnten. Also etwas ganz, wo man auch nachdenkt, über sich selber vielleicht, aber doch eine große Leichtigkeit und Anmut in dieser Installation fand. Wie ist das eigentlich, die stilleren Temperamente, die weniger plakativen Temperamente unter den Künstlern? Werden die schwerer entdeckt? Sind deren Chancen kleiner in diesem ja zum Teil auch sehr lauten Markt?
Ich würde sagen, wie in jedem Beruf wird man als Künstler nicht einfach entdeckt, wenn man in seinem Atelier sitzt und malt. Also um es mal so ein klassisches Bild zu nehmen. Man muss als Künstler genauso wie als Journalist, als Kurator, als Unternehmer selbst sehr viel kommunizieren und sich quasi in die richtigen sichtbar machen. Das heißt, es ist eher, man muss selber Leute kennen, man muss dafür sorgen, dass man wahrgenommen wird, man muss darüber sprechen, was man macht, man muss sich darüber bewusst sein, was die anderen machen.
Das heißt aber, ein großer Maler oder eine große Zeichnerin hat heute wirklich schwierige Karten. Da sitzt man im Atelier und tut und muss keine Riesenaufbauten machen und muss nicht Riesengelder akquirieren.
Aber ich würde sagen, das war schon immer so. Also man ist nicht einfach die Idee, dass man irgendwo sitzt und malt und irgendjemand kommt und entdeckt einen. Mhm. Das war noch nie so. Das war auch bei Magritte und Picasso und so weiter nicht so. Das waren auch immer schon Menschen, die kommunizieren konnten oder die sich Netzwerke geschaffen haben.
Van Gogh kannte das nicht und hat deswegen nie was verkauft, um die These zurückzuspielen.
Sagen wir so, der war nicht sehr erfolgreich darin.
Wie ist das eigentlich, Frau Blumenstein, wenn die zeitgenössische Kunst, das Kontakte machen, das Konzepte entwerfen, so sehr ihr Leben bestimmt? Haben Sie irgendwann auch mal das Bedürfnis gehabt, ich gestalte mal selber was? Muss ja nicht ausgestellt oder verkauft werden, aber selber machen?
Also mein Medium ist das Schreiben. Ich komme eben auch vom Journalismus und für mich ist der Moment, wo ich das Gefühl habe, ich schaffe selber etwas, was außerhalb von mir selbst existieren kann, ist das, wenn ich Texte schreibe. Das ist ganz toll. Und darüber hinaus habe ich aber in den letzten Jahren tatsächlich angefangen, so Dinge zu machen, die mehr so handwerklich sind. Ich habe zum Beispiel angefangen zu häkeln. Also Handwerk war nie meins, aber wenn man so viel mit dem Kopf arbeitet oder so sehr übers Sprechen und über die Sprache funktioniert, ist es toll, wenn man sich zum Beispiel für den Geburtstag seines Partners sich ein Geschenk auszudenken hinsetzt und mal in den Ton greift und selber eine Keramik herstellt. Das hat mit Kunst in dem Sinne jetzt weniger zu tun als, oder mit dem Kunstmarkt natürlich nichts zu tun, aber es ist schon es ist irgendwie wichtig und es ist auch gut zu wissen, was es heißt, mit den Händen selber was zu machen.
Und das ist ja auch selber was Schöpferisches, also vollkommen unabhängig, ob man damit nun einen Markt bereichert oder nicht. Ich hatte nur gedacht, vielleicht traut man sich gar nicht, wenn man mit so vielen Künstlern zu tun hat und darüber ständig redet und dafür ständig durch die Welt fliegt, dass man selber vor jedem Buntstift kapituliert.
Ja, und ich glaube, dass auch das, glaube ich, eine ganz gute Symptomposition ist, weil ja der Kurator dann am nächsten dran ist an der Kunstproduktion. Und ich würde immer sagen, auf eine bestimmte Weise traue ich mich das nicht. Deswegen wäre ich niemals selber Künstler. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass nicht alles immer professionalisiert werden muss, weil ich glaube, selbst diese Erfahrung, egal ob man eben an die Volkshochschule geht oder ob man das als Kind zu Hause macht, aber das ist eh nochmal was anderes, dass es gut ist und dass es was Wichtiges ist, was ich eben nur empfehlen kann, dieses selber machen, egal mit welchem Material oder egal mit welcher Technik, das bringt eine andere Form von Erfahrung, die man sonst so nicht hat.
Ich habe mich gefragt, Frau Blumenstein, was hängt eigentlich bei Ihnen zu Hause an der Wand?
Eigentlich hängen vor allem Bilder an der Wand von Freunden, die ich geschenkt bekommen habe oder die ich gekauft habe, weil mir das Werk nahe ist. Und es gibt zum Beispiel eine Fotografie, die ich ganz früh, als ich Anfang 20 war, geschenkt bekommen habe von Erik Steinbrecher. Das sind Schläfer in Berliner Parks. Mhm. Und es war eine Serie, die für mich irgendwie ganz stark auch meine Verbundenheit mit Berlin und mit Berlin als meiner Heimat darstellt, weil das ist das, was man jetzt vielleicht heute auch gar nicht mehr so häufig sieht, nämlich so dieses im Öffentlichen privat werden oder intim werden, weil das auf eine Art, wenn man einschläft im Park und irgendwo rumliegt, das hat ja was ganz privat oder was ganz Ungeschütztes.
Was sehr Verletzliches.
Genau. Und Erik hat, mit dem habe ich sehr früh zusammengearbeitet, als ich für die Kunstwerke gearbeitet habe damals. Und dann hat er mir eine von diesen Fotografien geschenkt. Und die hängt zum Beispiel bei mir im Schlafzimmer.
Mhm. Das heißt aber auch, die Kuratorin Ellen Blumenstein sammelt nicht und sie kauft eigentlich auch nicht.
Also in der Regel hat der Kurator, die Kuratorin für sowas gar kein Geld. Und ich bin auch kein Sammler. Also im Innersten, es gibt ja die Sammlermenschen und die Nicht-Sammlermenschen.
Nichts, was Sie in irgendeinem Museum der Welt mal kurz gerne abhängen würden, sich dann so herausstehlen, wieder die Alarmanlage und sagen, das hänge ich mir jetzt zu Hause auf und behalte es so ein bisschen bei mir?
Ganz selten. Mhm. Ganz selten. Also ich bin eigentlich eher der Büchersammler. Also meine Wohnung quillt über von allen möglichen Arten von Büchern. Aber bei Kunst ist es, brauche ich eigentlich eher ein bisschen Abstand.
Die Kuratorin Ellen Blumenstein hat uns von ihrer Arbeit erzählt und auch ein bisschen von sich. Ich bedanke mich dafür und für Ihren Besuch im Studio. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich bin Ulrike Timm, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.